Junge, merkt ihr das?
Ja, ja. Wir zahlen dafür Rundfunkgebühren.
Alles, was klingt.
Ich mach das nicht freiwillig.
Wahnsinn, da weiß man echt nicht mehr, was man noch machen soll.
Du Arsch.
Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Diesmal mit folgenden Themen. Vorgeführt und wertlos. Und ich sehe keinen Promi. Hier ist Folge 202 aus dem Alsterfilmstudio in Hamburg.
Guten Abend. Hallo. Oh. Dankeschön. Vielen Dank und herzlich willkommen zu Fernsehkritik TV. Ja, vielleicht gucken Sie ja auch regelmäßig Fernsehkritik TV Plus, was es jeden Sonntag gibt für Abonnenten von Massengeschmack TV. Und ich habe da kürzlich einen Beitrag gemacht, den Sie vielleicht gesehen haben. Da ging es um eine Show auf ZDF Neo mit dem Titel Bist du 50.000 wert? Der Beitrag war aber mehr so analytisch. Ich habe mir die Show angeschaut, habe da meine Kommentare zu abgegeben. Jetzt habe ich einen der Kandidaten persönlich getroffen und interviewt. Und dadurch ergibt sich ein noch tiefer gehenderes Bild über diese Show, das ich doch teilweise recht erschreckend finde.
Hier sind unsere 6 Kandidaten.
Mein Name ist Jurika, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Krefeld.
Mein Name ist Mike, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Unna.
Mein Name ist Heiko, ich bin 39 Jahre und ich komme aus Wissen.
Mein Name ist Jem, ich bin 23 Jahre alt und wohne in Neudorf, Duisburg.
Mein Name ist Tanja, ich bin 27 Jahre alt und wohne in Schleiden.
Mein Name ist Peter, bin 39 Jahre alt und komme aus Vechtau.
Das sind unsere 6 Bewerber auf 50.000 Euro. Wie ist euer erster Eindruck? Jasmin.
Also ich muss sagen, alle bestimmt total sympathisch. Aber ich schwanke da. Ich habe da zum Beispiel den Mike, der für mich wirklich so rauskommt, als wäre er gerade bei Mama und Papa ausgezogen, hätte immer alles bekommen, was er sich wünscht. Und der Peter, der so ein bisschen dasteht wie so ein... Ja, wie so ein schlaffer Sack.
Echt, ich fand den total niedlich. Ich fand das süß. Der hat auch noch so eine hohe Stimme und hat das dann so gesagt. Bei mir war es eher, dass ich den Heiko jetzt nicht so sympathisch fand. Mhm. Er hatte die Arme verschränkt und sah irgendwie ein bisschen böse aus.
Also, ja, durchaus gut beobachtet. Wobei er richtig böse erst später wurde. Ich muss an dieser Stelle noch einmal auf die absurde Sendung Bist du 50.000 wert zu sprechen kommen, die am 25. Februar auf ZDF Neo gezeigt wurde. In FKTV Plus habe ich die Sendung ja bereits eingehend analysiert, damals allerdings ohne einen der Kandidaten gesprochen zu haben. Dies ist nun anders, denn ich habe Heiko persönlich getroffen und damit nur noch ein umfangreicheres Bild von dieser Show bekommen. Falls Sie den anderen Beitrag nicht gesehen haben sollten, noch einmal kurz zusammengefasst. In Bist du 50.000 wert traten 6 Kandidaten an und wurden danach bewertet, wer sie sind und was sie im Leben so machen. Das war alles. Keine Quizfragen, keine sonstigen Aufgaben. Die Jury wurde ebenfalls aus quasi normalen Bürgern unseres Landes zusammengesetzt, bestand also nicht aus Prominenten oder sowas. Pro Runde scheidet immer einer der Kandidaten aus, bis am Ende dann einer übrig bleibt und der bekommt 50.000 Euro. Was wir hier eben gesehen haben, war bereits die erste Runde. Jeder der Kandidaten stellte sich vor mit Namen, Alter und Wohnort und nur aufgrund dessen wurde von der Jury bestimmt, dass Kandidat Mike gehen muss. Begründung?
Und Peter ist mir einfach ein bisschen zu sehr schlaffi.
Ja, aber ich entscheide ja nicht positiv oder negativ. Ich entscheide ja, ob er bei mir etwas auslöst.
Und ja, genau. Und
aber bei mir sind Interesse die beiden. Auslösen, ja, hat es ja nicht. Ich habe Tim ja vergessen. Also bei mir hat er noch nicht mal Interesse ausgelöst.
Mike hat ja insofern polarisiert, dass er gar nicht polarisiert hat. Der ist im Prinzip wie ein eingeweichtes Brötchen in eine Frikadelle gefallen und.
Naja, wobei Jasmin gesagt hat, dass sie fand, dass er aussieht wie ein Muttersöhnchen, der eigentlich schon alles hat und gerade erst von zu Hause ausgezogen ist.
Also
hat er ja was
total
ausgelöst.
Aber zumindest nichts Positives.
Ja, das ist es.
Ins Positive?
Also ich fand's, nein, ich
fand's. Negative.
Ja, natürlich.
Gleich fällt die Entscheidung, wer uns nach Runde 1 nach dem ersten kurzen Augenblick bereits verlassen muss. Unsere Jury hat diskutiert und jeder Juror hat einen von euch nominiert. Und derjenige oder diejenige von euch mit den meisten Stimmen wird uns bereits jetzt verlassen müssen und hat keine Chance mehr auf die 50.000 Euro. Ich würde sagen, wir verkünden jetzt einfach das Ergebnis und beginnen mit Kenny.
Mein Ergebnis war, dass es leider nicht gereicht hat für den Mike. Es ist halt schwierig, das zu machen, aber bei dir kam am wenigsten rüber für mich und deswegen habe ich dich gewählt.
Kira.
Ja, Heiko, der erste Eindruck zählt und du kamst mir irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen unsympathisch rüber. Du stehst da so verschränkt und das war irgendwie nicht ganz so meins. Deswegen habe ich mich für dich entschieden.
Madeleine.
Auch ich habe es mir nicht leicht gemacht, eine Entscheidung zu fällen gegen und für euch. Und ich habe mich gegen dich entschieden, Cem, weil du mich nicht neugierig gemacht hast.
Oh.
Mike, war zu wenig. War weder positiv noch negativ, sondern das war einfach gar nichts. So, für mich. Ist eine subjektive Geschichte, tut mir leid, aber...
Gut, Jasmin, du wirst uns jetzt sagen, für wen du dich entschieden hast. Und dann schauen wir
mal. Dankeschön, genau das will ich. Also ich muss sagen, ich habe geschwankt zuerst mal. Bei dir muss ich sagen, Peter, du kamst ganz lieb rüber, aber das war mir einfach zu wenig. Mhm. Du standest zwar da, aber so, als hätte jemand dich dort vergessen, ganz schlaff. Und das war einfach ein bisschen schwierig. Hab mich aber dann letztendlich doch gegen Mike entschieden, weil, das war meine Begründung und es tut mir leid, aber du kamst mir so rüber, als kämst du gerade von Mama und Papa und du hättest bereits alles und die 50.000 Euro hättest du einfach nur noch dazu. Und deswegen war das für mich der Grund, weshalb du für mich keine 50.000 wert bist.
Kommt Ihnen das Ganze jetzt schon absurd vor? Dann warten Sie mal ab, was noch kommt. Denn wie gesagt, es gab ja 5 Runden, in denen jeweils ein Kandidat gehen musste. Die Jury erfuhr von Runde zu Runde ein bisschen mehr über die Teilnehmer. Doch was die Jury erfuhr und wie das ganze Prozedere so war, das kann Heiko im Nachhinein nur als unfassbar bezeichnen. Das ging schon los bei der Abstimmung in der Jury. Denn Heiko fing irgendwann an, die simplen Gesetze der Mathematik anzuwenden.
Ich habe mir Gedanken, also ich habe mal in der Runde geworfen, gleich am Anfang, hört mal zu. Das sind 5 Jurymitglieder, hier sind 6 Kandidaten. Ich sage, was ist jetzt, wenn jetzt einer wählt den aus? Einer den. 1-1. Ich sage, dann wird jeder von uns einmal nominiert und ein 6. von uns bleibt raus. Ich sage, was machen die dann? Ich sage, einen müssen sie ja schmeißen. Ich sage, das geht ja nicht. Wenn jetzt spontan wirklich gefragt wird, ja, pass auf, wer wird nominiert? Na, hieß es, ja, nee, da sagte die Kira uns, nein, bevor ihr reingerufen wurdet, ging immer einer von der Regie lang und schaut auch wirklich, wer wem aufgeschrieben hat, dass sowas eben nicht vorkommt. Und wenn, dann wurde nochmal nachdiskutiert. Und da ich sage, damit ist die Sache doch schon manipuliert. Sag, jemand hat sich eine Meinung gebildet, ich will den nicht haben, der Nächste will den nicht, will den nicht. Und dann kommt man von der Jury, sag, wir wissen ja, wir waren nicht mit bei sein. Dann kommt auf einmal, ja, tut mir leid, also einer muss ja gehen, also schmeißt mal das Ganze, eure erste Meinung schmeißt dann um, das geht so nicht.
In der Tat, denn schließlich soll es ja in dieser Sendung darum gehen, nach dem ersten Eindruck zu urteilen. Also was soll das dann hinterher ein Juryergebnis so zurechtzurücken, dass es passt? Wie gesagt, wurden von den Kandidaten immer wieder kleine Einspieler gezeigt, in denen sie entweder in kurzen Sequenzen aus ihrem Leben berichten oder eine Meinung zu etwas abgeben. Heiko und seine Mitbewerber hätte natürlich interessiert, was denn der Jury gezeigt wird. Doch das wollten die Macher der Sendung partout nicht preisgeben.
Da war ich 13, 14. Dann sind wir wieder ins Heim gekommen. DDR-Zeiten, Warmheim, dass die wirklich mit uns machen konnten, was sie wollten. Also auch schlagen oder Schlüssel vom Kopf werfen, misshandeln. Also war alles scheißegal gewesen, war damals erlaubt. Da habe ich dann beschlossen, Spiel nicht mehr mitzumachen und bin dann abgehauen. Nur zugesehen, irgendwo auf der Straße, irgendwo weg, egal hin, nur nicht mehr heim. Habe dann ungefähr bis zum 18., 19. Lebensjahr in Brandenburg gelebt. Eigentlich überall. In Zelt, Garagen, auf der Straße, überall eigentlich, was mir Unterschlupf geboten hat.
bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich so viel Scheiße gebaut, dass irgendwann mal Richter gesagt hat, Feierabend. Und dann musste ich in den Knast. Dann bin ich eingefahren.
So, und was zeigt ihr denen? Ja, das zeigen wir euch nicht und das dürft ihr auch nicht wissen. Das könnt ihr bei der Ausstrahlung sehen. So, haben wir keine. Okay, super, klasse. Ihr könnt ja sonst dem was zeigen. So, und dann wurde es irgendwann, wo es dann heißt, okay, ihr geht rein. Dann sind wir rein, eine Gruppe ganz normal, haben es da hingestellt. Dann irgendwann, okay, jetzt könnt ihr rein. Sind wir rein, haben Aufstellung genommen. So, dann hieß es einfach nur, okay, der Jochen hat was erzählt gehabt, so ganz normal. Und dann, okay, die Jury darf jetzt entscheiden. Da wurde noch nicht mal drüber geredet, was gezeigt wurde. Nee, die fingen sofort an mit ihren Urteilen, zum Beispiel, ja, das mit dir und dir passt mir nicht, das und das. Und dann hat die erstmal da gestanden, weil die waren ja erstmal mit anderen dran. So, derjenige, der selber, über den gerade geredet wurde, war derjenige, der auch wusste ungefähr, welches Thema man hatte, weil wir kennen ja nicht jeden sein Leben. So, und wo die dann bei mir an, dann wusste ich auch jedes Mal, okay, das war jetzt da, okay, das war jetzt mit meinem Sohn, ach, dann ist da die und die da. So, das wusste ich dann, wenn die mich auf bestimmte Sachen abgesprochen haben, wo ich noch in Erinnerung hatte, das hat man das Thema, dann das Thema, dann das Thema, ach, die sind bei dem Thema gewesen, das muss jetzt irgendwie privat sein.
Denn das Material für die Einspieler wurde bereits einige Wochen vorher gedreht. Und bereits damals kam Heiko die Vorgehensweise der Macher nicht besonders seriös vor. Beispielsweise sollte er die Frage beantworten, was er denn mit 50.000 Euro machen würde. Und seine Antwort war dem Redakteur wohl nicht spektakulär genug.
Ja, am besten sagst du ja erstmal nur, ja, du würdest davon deine Schulden bezahlen. Habe ich gesagt, 50.000 Euro und Schulden, ich sage, wenn ich nur maximum 2.000 oder 3.000 irgendwo habe, ich sage, das stellt mich schon wieder ein ganz anderes Licht, weil für 50.000 Euro Schulden bezahlen, da würde ja denken, als wenn ich schon 50.000 Euro Schulden habe. Habe ich gesagt, das ist dann schon wo etwas so dargestellt wird, indirekt schon mal, was nicht ist. Ne? So, und habe ich gesagt, erster Linie geht es mir um meine Selbstständigkeit, es geht um den Führerschein zu machen, damit ich den nicht über den Arbeitsamt mache, damit ich vom Jobcenter wegkomme. Ich sage, so, das sind wichtige Sachen. Ich sage, die Schulden, das sind das allerkleinste Problem. Die könnte ich jetzt sogar mit Raten zahlen. Wenn ich irgendwann mal einen Schuldnerberater ranholen würde, würde ich sagen, 50 Euro im Monat, das könnte ich machen. Ich sage, das war nicht der Sinn und Zweck gewesen. Ich habe gesagt, das war auch nicht meine Antwort. Aber es lief immer mehr darauf hinaus, ja, du musst jetzt das und dann sag mal das so und so. Und dann gab es schon 5 oder 6 Varianten, wo ich gesagt habe, ja, aber das ist meine Antwort. Ne? Und nicht, ich möchte ja von 50.000 Euro meine Schulden bezahlen, weil ich habe keine 50.000 Schulden. So, wenn das natürlich jetzt jemand sieht, ich meine, ich bin auf Wohnungssuche, auf Häusersuche, wenn das jetzt jemand sieht und kommt da irgendwo hin, ne, und macht dann eine Selbstauskunft, der sagt, ja, pass mal auf, ich habe den Typen im Fernsehen gesehen, hier, 50.000 Euro Schulden, sagt, der geht man durch.
Leuten etwas so lange in den Mund legen, bis es passt, das kennt man ja zu Genüge aus anderen Vorführsendungen. Und es gilt übrigens nicht nur für die Kandidaten. Auch Jurymitglied Thomas, ein Hausmeister, wurde so lange gegängelt, bis er sagte, was zur Dramaturgie der Show passt.
Dann musste der jedes Mal korrigiert werden. Dann hieß er erstmal, nee, stopp, der kam von der Regie, erklär mal nochmal neu. Und du musst es anders formulieren, du musst nochmal erklären. So hat er wieder angefangen und dann, also der hat was gegen mich gehabt, dann hat man gemerkt. Aber der wusste nicht, wie er es erklären sollte. Der hatte auch in meinen Augen keinen vernünftigen Grund oder kein Argument gehabt, für den einfach so, mag ich nicht, fertig. Hätte völlig gereicht, nee, aber der hatte versucht, dazu argumentieren, dass sie dann 3 oder 4 Mal jedes Mal, in jeder Runde, jedes Mal dann sagen mussten, stopp mal, nee, du musst das schon genauer erklären.
Die ganze Show, das wurde Heiko schnell klar, wollte offenbar etwas anderes, als sie vorgab. Zwar tat sie vordergründig so, als wolle sie tatsächlich die Kandidaten so darstellen, wie sie sind. Aber Heiko und auch vor allem sein Mitbewerber Peter stellten fest, dass hier eben nicht alles so lief, wie ihnen zuvor erzählt wurde. Während Heiko in die harte, ja quasi kriminelle Ecke geschoben wurde, stellte man Peter, der ein Faible für Rummelplätze hat, dar, als habe er den Intellekt eines kleinen Kindes. Und das alles war wie gesagt nicht das, was eigentlich vereinbart wurde.
Meine Hobbys sind sehr vergnügungssüchtige Hobbys, wie zum Beispiel Freizeitparks, Kirmes, Rummel. Mein Leben ist das Rummelleben von klein auf. Es fasziniert mich, ob das die Fahrattraktionen sind, die Menschen, die dort sind, die Fröhlichkeit, der Humor, alles zusammen. meinem Lebensgefährten brauchte ich nicht anzustecken. Er hat das gleiche Hobby wie ich von klein auf.
War wirklich so, damit es hieß, ihr geht da rein, ihr seid einfach nur ihr selbst, ihr antwortet zu den Fragen, was ihr meint, ohne dass euch irgendjemand vorschreibt, wie ihr euch zu benehmen habt oder was ihr zu sagen habt und vor allen Dingen, wie ihr was zu sagen habt. Ne? Also wirklich so, dass man sagen kann, das bin ich. Ne? So sehe ich mich dann auch selbst. Also da kam irgendwann in den letzten Wochen, Monaten, da kam so viel hervor, wo wir gesagt haben, die ganze Sache war da einfach nur gefaked gewesen und einfach nur so hingedreht. Und als ich dann mit der Redaktionschefin natürlich noch telefoniert habe und sie sagte, wieso, es war doch nur ein Experiment. Ja, da habe ich gedacht, Alter, bis hier und nicht weiter. Also da war ich auch zu nichts mehr bereit, ne, weil ich gesagt habe, hört mal zu, hier war nie die Rede was von irgendeinem Experiment. Hier war nie die Rede was, wir erzählen der Jury irgendetwas über euch und lassen die mal entscheiden. Nee, sei ich gesagt, von Anfang an die Rede 1:1. Sei so, wie wir sind, das, was wir sagen, das, was wir machen und nicht das, was ihr aus uns macht. Sei, und ihr habt so viel Videomaterial, sei, was ihr da habt, sei, ihr könnt euch das alles so hinschneiden, wie ihr das gerne möchtet. Ich sage und sei, das ist Mist.
In der Tat waren von der Produktionsfirma ITV Studios Kandidaten für eine Castingshow gesucht worden. Das Grundkonzept wurde zwar erklärt, aber die ganzen grausigen Details wurden natürlich nicht erwähnt. Hinterhältiger Höhepunkt der Show war dann die Sache mit der versteckten Kamera. Moderator Micky Beisenherz und TC vom Comedy-Trio Waititi lockten die Kandidaten in die Falle, um ihnen peinliche Statements zu entlocken. Sowohl gegen übergewichtige Menschen als auch gegen Schwule.
Der hat keinen linken Finger, ne? Ja. Und hin und her, ne?
Ja.
Hi. Micky, ganz kurz. Beim Timing später, gehst du mit mir in die Mittagspause, gehen wir was essen?
Nee, ich gehe dann alleine später.
Bleibst du hier?
Ja, okay. Ja. Die hat einen Body Mass Index, wo du nicht weißt, ist das jetzt die Postleitzahl von Köln oder ihr. Und dann kommt die mit einem Schokoriegel hier hoch, ey. Denke ich auch mal so, Mann, ey. Ja.
Wenn nicht einer provoziert, provozieren nicht die anderen genauso. Wenn die das sehen, dann guck mal, der Hecker, die Schnauze.
Ja.
Okay, ciao.
Was war das denn jetzt gerade?
Ja, aber Küsschen hin und her. Wir sind hier in Köln schon vergessen.
Ja, aber ich habe ja manchmal das Gefühl, das ist ja mittlerweile eher so wie so eine Invasion. Ey. Das war doch früher nicht so. Jetzt ist das so.
Früher haben sie den Mund gehalten, haben sich nicht getraut, den Mund aufzumachen.
Ja. Ja, und jetzt dann.
Ja. Ich finde es schon richtig, dass die da dazu stehen. So.
Das ist kein Ding, ja. Gut, okay, sollen sie machen, ne? Aber ein bisschen. Sag doch rück dich. Sollen machen, ne? Aber sollen nicht übertreiben.
Bei Frauen wäre es heiß.
Kommt immer auf die Frauen.
Da lachst du.
Ja.
Ja, ich könnte mit der ja schon keinen Zungenguss machen, weil die ja noch ein halbes Salamibrötchen im Mund hat. So wie das aussieht, ist sie ja.
Beste Freundin von mir, muss ich sagen, die ist auch dick, ne? Also, das ist eine Ausnahme, ne? Also, die ist nicht arrogant, die ist nicht komisch, ne? Mit der kannst du reden, Spaß haben, alles, auf die ist Verlass, alles kein Ding, ne? Ich sag, mich muss das vom Optischen her ansprechen, ne? Ja. So ungefähr, ne? Ja. Ich sag, wenn ich dich auspacke, ich sag, muss mich das freuen, ne? Ich sag, und nicht.
Gehe ich jetzt über die Nordflanke oder über die Südflanke ran?
Ja, so ungefähr. Ne? Ja.
Ich muss sagen, auch ich nehme dich, Heiko. Ich bin da auch nicht ganz mit einverstanden, was du da erzählt hast. Und deswegen war es ganz klar, dass ich da nehmen muss.
Madeleine?
Ich habe mich auch gegen dich entschieden. Und zwar aus folgendem Grund. Du hast in diesem Video, was ja mit Kamera gedreht wurde, wo du ja wusstest, dass du aufgenommen wirst, gesagt, dass du liberal bist, dass du eine liberale Einstellung hast, als es um das Burka-Verbot ging. Und dann, als es eine versteckte Kamera war, doch ziemlich irritiert war es, als die Männer sich da geküsst haben und ich das Gefühl hatte, dass es eher etwas ist, was du gerne versteckt halten möchtest. Und das war für mich ein ausschlaggebender Grund, mich gegen dich zu entscheiden.
Und Kira, deine Meinung?
Ja. Ich schließe mich da nur an, Heiko. Das ist absolutes Prollo-Gerede, was du da gemacht hast. Ich war ziemlich schockiert und deswegen bist du für mich auch ganz klar draußen.
Wenn es ein Pärchen ist, sag ich, nehmt euch ein Hotelzimmer. Sind da zwei Typen, sag ich, nehmt euch ein Hotelzimmer. Sind da zwei Mädels, sag ich, nehmt euch ein Hotelzimmer, lasst offen, ich komme gleich nach. Ich sage, das ist aber meine Art. Das ist meine Art. Jeder, der mich so kennt, der würde sagen, ist klar. Das heißt aber nicht, sag ich, was ich schwule Leute habe. Ich war vor zwei Weihnachten Weihnachten bald in Kaiserslautern, da wohnt mein Onkel, der ist schwul. Mein bester Kumpel, von Facebook, seit über 20 Jahren schon aus der Kindheit, ist selber schwul. Wohnt noch in Brandenburg. Warum? Der Peter hat unser, der ist seit 17 Jahren mit jemandem verheiratet, ne, haben wir hinterher kennengelernt gehabt. Da habe ich keine Vorurteile. Ich meine, ich habe in der Diskothek gearbeitet, jahrelang. So, da siehst du alles. Und ich habe dann nach der einen Runde eben ziemlich schnell begriffen, dass da richtig böse, mieses Spiel getrieben wurde, wo ich gegangen bin, weil dann geschalten habe, okay, es geht ja hier um die versteckte Kamera. So, ich weiß, ich war vor Ort gewesen, da habe ich mindestens 10 Minuten, Viertelstunde mit den beiden Typen da am Tisch gesessen. So, schon ein paar Sachen da, die hatten ja alle diese Vermutung schon, dass da linkes Spiel gedreht wird oder gespielt wird. Und wir waren aber nach der einen Runde, waren wir vielleicht draußen 4 Minuten. So, und da habe ich mir gedacht, okay, also wenn die jetzt von uns jeden eine Viertelstunde jetzt zeigen erstmal oder 10 Minuten von dem Gespräch da, was da gewesen ist, die ganze Aktion, haben wir gesagt, dann sitzen wir jetzt erstmal eine Stunde hier rum. So Kaffee gemacht gehabt, also hieß es schon reinkommen. So, da wusste jeder irgendwie schon im Nachhinein, oder zumindest ich und die anderen beiden, die können ja nicht viel von uns gesehen haben. Vielleicht 20, 30 Sekunden oder vielleicht Maximum eine Minute. Was haben die aus den 15 Minuten natürlich jetzt gemacht, ne? So.
Und mal ganz ehrlich, was war jetzt so schlimm an dem Statement von Heiko? Mit Diskriminierung hatte das nun wirklich nichts zu tun. Im Übrigen ist hier ein Punkt besonders entscheidend, was die rechtliche Seite angeht. Wenn man Menschen mit versteckter Kamera filmt und dies dann hinterher ausstrahlt, muss natürlich das Einverständnis des Gefilmten vorliegen. Nichts dergleichen.
Wenn die gesagt hätten, hört mal zu, das war da versteckte Kamera gewesen und bist damit einverstanden, hätte ich gesagt, nö. Ich sage, nö, weil, warum seid ihr nicht gerade zu mir? Ne? Ihr verlangt das von mir, also warum diese Hinterlistige schon? Ne? So ganz einfach. Ne? So, also ich bin in erster Linie, und das wurde auch alles so direkt so hingedreht mit jedem, dass wirklich darum ging, dass wir da selber nochmal mit den Klamotten, also wir sollten unsere Klamotten mitbringen, die wir in der Show anziehen, sollten uns direkt dort umziehen und sollten uns da nochmal diese Ansage machen, wer wir sind, woher wir kommen und was wir mit dem Geld machen würden. So, das wurde uns gesagt und davon ist jeder von uns, oder zumindest ich und Peter und so, ausgegangen, dass wir genau nur deswegen da waren und dass wir auch nur dafür dieses Schreiben unterschrieben haben. Für das nicht, dass zwei Typen neben uns sitzen und hier irgendwie versteckte Kamera spielen, dafür haben wir kein Einverständnis. Weil das hätte ich auch nicht gegeben gehabt, weil das für mich schon wieder, wie gesagt hätte, hört mal zu, ne? Entweder spielen wir hier gerade Linie, ne? Oder wir machen hier einer spielt den anderen aus.
Ja, unterschrieben werden musste so einiges. Der Vertrag, der mir vorliegt, umfasst insgesamt 19 Seiten. Allerdings geht es hier im Wesentlichen um Rechte, die sich ITV-Studios und das ZDF herausnehmen, aber keine für die Kandidaten. So räumen sich die Macher selbst ein einseitiges Kündigungsrecht ein und drohen, ebenfalls einseitig mit Vertragsstrafe, falls die andere Seite den Vertrag nicht einhält. So sittenwidrig sind nicht einmal Verträge, die bei Sendungen auf kommerziellen Sendern geschlossen werden. Heiko bekam dies zu spüren, als er nach Ende der Dreharbeiten die Ausstrahlung der Show verhindern wollte, weil ihm inzwischen klar war, wie er hier dargestellt werden sollte.
Ja, aber das ist das Experiment, das ist die Show. Ich sage, nein, ich sage, das war die nicht. Ich sage, die Sache ist erledigt. Ich sage, und ich verbiete euch, sage ich, das auszustrahlen. Ich sage, nee, sage ich, das wird nicht gesendet. Ich sage, ich komme vorbei, sage ich, räume bei euch auf. Ich sage, ich komme bis ins Büro bei euch. Ich sage, und sage ich, wenn ihr mir sagt, hier die Scheiße, sage ich, wir haben euch zu Hause reingelassen. Wir haben uns von uns erzählt. Sage ich, wir haben euch in euer Leben reingelassen. Ich sage, ich kann auch gerne mal zu euch nach Hause kommen. Ich sage, und kann mich da aufführen, wie ihr euch aufgeführt habt jetzt. Ich sage, ich kann zu Ihnen nach Hause kommen, sage ich, und dann fahre ich mit Ihnen das Schlitten. Ich sage, ganz einfach. Ich sage, dann sieht mal Ihre Familie, sage ich, was Sie mit anderen Leuten machen. So, und dann ging es natürlich los, ja, das ist Bedrohung. Ich sage, interessiert mich nicht. Ich sage, ihr wisst, wie ich bin. Ich sage nur mal, was ich denke. Ich sage, wenn ihr eine Bedrohung draus macht, macht eine Bedrohung draus. So, und so hat sich das immer mehr hochgesteigert. Und als ich gesagt habe, wisst ihr was, ich sage, wenn es mir langsam reicht, ich sage, nimm ich einen Besi. Ich sage, komm zu euch ins Büro. Ich sage, von der Chefetage einmal nach unten durch. Ich sage, kein Problem. Ich sage, könnt ihr die Bullen entscheiden, könnt ihr zur Staatsanwaltschaft rennen. Ich sage, ihr seid ein feiges Pack. Ich sage, wenn ich sage, will, sag ich, damit die Sache sein gelassen wird, dann habe ich das Recht dazu.
Tja, nur leider eben nicht. Denn der Vertrag war von Heiko ja unterschrieben worden. Seine Wut über die Produktionsfirma ist nachvollziehbar und sorgte bei ITV immerhin für Unruhe. Zwar wurde die Show natürlich doch ausgestrahlt, aber die Firma erstattete Anzeige gegen Heiko und schickte ihn zweimal die Polizei ins Haus, weil sie sich von ihm bedroht fühlte.
Da sitzt die Herren, die haben zwei Polizisten, und sagen, Herr, wir müssen Gefährderansprache machen. Kennen Sie ITV? Ich sage, ja, sag ich, dreckiger Haufen. So, und fragte er, was ist los? Dann habe ich dem das kurz erklärt. Ja, da müssen Sie mit einem Anwalt. Ich sage, wie mit einem Anwalt? Ich sage, wer bezahlt den? Ich sage, die haben ja, sag ich, da eine Rechtsabteilung zu sitzen, hinter der sie sich verstecken können. Ich sage, nee, sag ich, das ist mein gutes Recht. sage, wenn ich das nicht will, will ich das nicht. Ich sage, wisst ihr, wenn die das nicht begreifen, sag, dann muss man da mal eine Ansage machen oder vorbeifahren. Ich sage, erst wollen sie mir ein Taxi schicken, sage ich. Bisschen nach Wissen runter. Ich sage, und jetzt auf einmal sage ich, jetzt wollen sie mich da nicht hinhaben. Ich sage, weil sie Angst haben. Ich sage, nee, sage ich, renn zur Sicherheitsabteilung, hier, macht das mal. Und dann sagt die Polizei, ja, die wollen es ja erstmal ohne Staatsanwaltschaft. Ich sage, sollen sie es machen mit der Staatsanwaltschaft? Sag ich, das will ich ja. Sag ich, sollen sie mich anzeigen, sollen sie zur Staatsanwaltschaft bringen? Ich sage, da muss ich mich dafür rechtfertigen. Ich sage, ich erkläre denen dann, warum ich so gehandelt habe, was, wie, wo. Ich sage, und wenn ich einen vernünftigen Staatsanwalt habe, einer, der sei korrekt ist und sagt, hier, pass mal auf, scheiß auf Fernsehsender oder sonst was, der sagt, pass mal auf, ihr habt da Scheiße gebaut, dann geht der gegen die vor.
So zumindest die Theorie, die leider in der Praxis meist anders aussieht. Denn ich habe oft genug erlebt, dass Opfer von Fernsehberichterstattung vor Gericht zogen und am Ende so gut wie nichts hatten, außer Anwaltskosten. Und wo wir übrigens beim Einhalten des Vertrages sind. Gleich auf Seite 1 ist geregelt, dass Heiko Reisekosten erstattet bekommt und zusätzlich 150 Euro Honorar erhält. Nichts von dem hat er bekommen. Auf jegliche Nachfrage reagiert ITV nicht. Und wo wir gerade bei Nachfragen sind. Natürlich habe ich ITV angeschrieben und der Produktion einen Fragenkatalog von insgesamt 13 Fragen geschickt. Die Antwort darauf fällt denkbar knapp aus. Sehr geehrter Herr Kreimeier, vielen Dank für Ihre Anfrage, die ich Ihnen gern wie folgt beantworten kann. Die gegen ITV Studios Germany erhobenen Vorwürfe sind unzutreffend. Kein Statement zur versteckten Kamera, kein Statement zum nicht gezahlten Honorar, kein Statement zur Einflussnahme auf Kandidaten und Jury, nichts. Auf eine Beschwerde meinerseits bei der ZDF-Pressestelle bezüglich solch eines Verhaltens wurde gar nicht erst reagiert. Naja, auch daraus kann man ja ein paar Schlüsse ziehen, nämlich die, dass diese ganze Vorführshow, getarnt als Experiment, eine riesige Unverschämtheit war Menschen gegenüber, die sich arglos bewarben und am Ende so für dumm verkauft wurden. Zumindest haben sie sich mit Heiko jemanden ausgesucht, der sich auf seine ganz eigene Weise zu wehren wusste.
So nach dem Motto, den schüchtern wir jetzt mal ein und dann wird er die Klappe halten und wird ruhig mal gesagt, nee, mach ich nicht, lass ihn nicht auf mich sitzen, bin ich nicht der Typ zu. Oder für. Und jeder, der mich kennt, ich habe mich mit meiner Mitbewohner unterhalten, habe es ja so erzählt, unten so Ex-Schwiegereltern so ein bisschen erzählt, Nachbarn mit Bekannten so ein bisschen darüber unterhalten, besten Freunde so unterhalten und die haben alle gesagt, das bist du nicht, ne? Das, was die aus dir machen, das bist du absolut nicht, ne? Die stellen dich da als jemand hin, ne? Das ist, dass du denen noch keinen Kopf eingeschlagen hast, das ist ein Wunder, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, die haben mir schon zweimal Bullen ins Haus geschickt, Anzeige gemacht gehabt, habe ich hier zu liegen noch. So feige so. Und dann kommt schon gar nicht mehr eine Antwort auf eine Frage, nee, sondern dann wird er gleich weiter, Polizei, der hat uns schon wieder bedroht, der will vorbeikommen, und die Polizei sagt, sie dürfen da nicht vorbeifahren. Ja, wieso nicht? Ich will die Sache geklärt haben, ich will die Sache hinter mir haben, aber ich will die Sache öffentlich machen, vor allen Dingen, ich will eine Entschuldigung von denen. Eine Entschuldigung von denen und ich will, dass sie die Sache ausbügeln. Die haben Scheiße gebaut, die haben uns verarscht, belogen. Und das, nee, das machen die nicht, weil die machen ja keine Fehler. Und für die war ja alles legitim, alles legal gewesen, alles vernünftig, alles sauber.
So, ja. Viele Grüße an Heiko an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass er seine Drohung natürlich nicht wahr macht, weil, ne, Gewalt ist auch keine Antwort. Aber man kann seine Wut natürlich verstehen, denke ich. Ja, ich habe ja im Beitrag noch gesagt, dass ZDF hätte nicht weiter reagiert. Das ist dann doch noch passiert. Ich habe von der ZDF-Pressestelle eine Antwort bekommen. Die sah dann nämlich folgendermaßen aus. Die war genauso kurz und knapp gehalten. Guten Morgen, Herr Kreimeier. Ihre E-Mail hatten Sie an ITV gerichtet, das ZDF in CC gesetzt. Die Produktionsfirma wird sich daher bei Ihnen melden. Das ist denn ja auch geschehen, wie gesagt, haben wir ja gerade gesehen. Und ich habe denn, nachdem ich die Antwort von ITV bekommen habe, mich beim ZDF beschwert und habe denen geschrieben, liebe Frau so-und-so, Frau so-und-so von der Produktionsfirma ITV hat mir geantwortet, und zwar auf folgende Art und Weise, siehe Verlauf. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich halte eine solche Art des Umgangs für unprofessionell. Ich denke, es wäre angebracht, sich zu den einzelnen Punkten noch entsprechend zu äußern. Finden Sie nicht? So, das war also meine E-Mail, woraufhin dann die Antwort vom ZDF kam. Lieber Herr Kreimeier, Sie haben sicherlich Verständnis, dass wir nicht kommentieren, wie ITV auf Ihre Fragen reagiert. Beste Grüße.
Ich habe dann noch zurückgeschrieben, das wird doch bei Ihnen im Sender ausgestrahlt, also sollten doch Sie bitte auch dazu Stellung nehmen. Aber darauf kam dann keine Antwort mehr. Also ZDF schiebt es auf ITV, ITV will nicht antworten, also keiner will antworten. Aber das sagt ja auch eine Menge aus, ne? So, auch der WDR ist in der Bredouille. Am 8. März lief im WDR-Fernsehen eine Dokumentation, die für Ärger gesorgt hat. Sie musste auch aus der Mediathek genommen werden und musste überarbeitet werden. Es ging in dieser Doku um Geert Wilders. Das ist dieser Rechte, der jetzt bei den Wahlen in den Niederlanden Spitzenkandidat seiner Partei war, aber nicht so abgeschnitten hat, wie es manche befürchtet haben. Er ist mehr so im Mittelfeld mit seiner Partei gelandet. Und es gab also am 8. März, also eine Woche vorher, diese WDR-Doku über ihn. Und natürlich ist es richtig, den Mann hart anzufassen. Der hat jede Menge hetzerische Dinge und pauschale Dinge über Muslime gesagt. Und das ist auch in jeglicher Form zu kritisieren und auch journalistisch zu kommentieren. Nur, diese Doku ging dann auf eine ganz andere Schiene und ging in eine ganz andere Richtung. Nämlich, dass man plötzlich Wilders als eine Art Marionette einer jüdischen Weltverschwörung dargestellt hat. Da ist vorher noch nie die Rede von gewesen und das ist auch eine etwas sehr merkwürdige Geschichte. Die Reportage hat das sehr clever gemacht. Die haben nämlich zunächst mal zwei radikale Juden gefunden, die den Wilders toll finden und haben dann auf diesem Wege sozusagen eine Verbindung hergestellt zwischen Wilders und jüdischen Extremisten.
Wegen Beteiligung an Bombenattentaten gegen sowjetische Ziele in New York wurde Chaim Ben Pesach zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Als Gründer der Jewish Task Force ist er ein Bewunderer Geert Wilders. Pesach ist bekannt in der ultrarechten Bloggerszene.
Ich bewundere ihn sehr. Wäre ich in den Niederlanden, würde ich für ihn stimmen. Ich bewundere ihn wirklich sehr. Ich denke, dass er sehr mutig ist. Ich habe den höchsten Respekt für ihn und wünsche ihm Erfolg. Wenn er jemals der Regierungschef der Niederlande würde, könnte es ein unglaubliches Erwachen geben. In ganz Europa, der westlichen Welt und sogar in Israel.
Ja, gut, diese beiden sagen, sie sind große, oder der war noch ein anderer, war auch noch zu sehen, aber der, um den ging es jetzt hier auch, er sagt, also er ist ein großer Fan von Geert Wilders, aber man kann sich ja seine Fans nicht aussuchen. Also ich habe hier in meiner Zuschauerschaft auch manchmal etwas merkwürdige Leute, Verschwörungstheoretiker, Leute aus der rechten Ecke. Ich mache mich mit denen ja auch nicht gemein. Insofern ist das ja erstmal eine etwas merkwürdige Argumentation. Aber jetzt ist, wie gesagt, die Verbindung da zwischen Wilders und radikalem Judentum. Und diesen Weg geht die Reportage ab diesem Punkt dann eben konsequent weiter.
Wenn man Geert Wilders und Israel im Internet sucht, ergibt das über 500.000 Einträge. In seiner frühen politischen Karriere ist Wilders ein Mitglied in der Auslandsabteilung der VVD und auf Israel spezialisiert. Er besucht bei vielen Gelegenheiten deren Konsulat in Den Haag. Es ist die Regelmäßigkeit dieser Besuche, die dazu führte, dass Wilders zeitweise vom niederländischen Sicherheitsdienst, dem AIVD, beobachtet wird. Wilders macht kein Geheimnis aus seiner großen Zuneigung zu Israel. Er hat eine jüdische Großmutter und eine jüdische Frau. Er lebt sogar eine Weile als Jugendlicher im Heiligen Land. In Israel ist er beliebt und er hat Zugang zu einigen der führenden Politiker des Landes.
Den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der eben gesagt wurde, wenn man Geert Wilders von Israel im Internet sucht, ergibt das über 500.000 Einträge. Ja, was genau soll das jetzt aussagen? Ich meine, ich kann jetzt auch genauso gut meinen Namen bei Google eingeben, ne, und gebe Israel dazu. So, und dann haben wir auch irgendwie gleich, was haben wir da? 1370 Ergebnisse. Immerhin. Ist nicht wie er, aber immerhin. Wir können auch genauso gut Gronkh eingeben und Israel dazu schreiben. Ne? Dann hätten wir schon mal, was haben wir dann? 147.000 Ergebnisse. Ne? Wir können auch Paris Hilton eingeben und Israel. Was haben wir dann? 4,9 Millionen Treffer. Ja. Wusstest doch, die Alte ist eine zionistische Agentin. So, also Sie merken schon, es ist völlig irre zu sagen, wenn man das und dies bei Google eingibt, kommt so und so viele Ergebnisse heraus. Das sagt ja nun gar nichts aus. Also insofern mit solchen lächerlichen Argumenten das aufzuziehen. Wie gesagt, es hat auch für Kritik gesorgt. WDR hat es dann rausgenommen. Und der WDR ist aber selbst der Meinung, dass das alles unberechtigt sei und die Kritik sei unberechtigt und so weiter. Es geht noch weiter. Es wird dann nämlich noch ein Mann als Kronzeuge sozusagen gegen Wilders aufgefahren, und zwar der hier.
Sheikh Khaled Yassin ist ein muslimischer Lehrer. Extrem beliebt ist der Amerikaner bei jungen europäischen Muslimen. Er setzt sich gegen radikale Ideen ein. Geert Wilders sieht er kritisch. Wenn ich heute in den Niederlanden leben würde, hätte ich große Angst, dass Leute wie Herr Wilders zu Hass aufstacheln und solche Botschaften verbreiten würden. Und dass er einige Dinge tun würde, die er, wie er sagt, gerne tun würde. Ich denke, was er letztendlich tun würde, wäre, er könnte eine Atmosphäre schaffen für Krieg.
Ja, das ist ja wirklich ein netter Mann, ein muslimischer Lehrer, der vor der Spaltung der Gesellschaft warnt und so weiter und nur das Gute eigentlich will und den Wilders dafür kritisiert. Wenn man sich ein bisschen auf YouTube umschaut, dann findet man von diesem muslimischen Lehrer Sheikh Khaled Yassin auch einige Videos, zum Beispiel das hier.
The Quran gives a very clear position regarding homosexuality, lesbianism and bestiality, that these are aberrations. They are immoralities. And if they are tried, convicted, they are punishable by death.
Ja, netter Mann, ne? Auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, Wilders mit harten journalistischen Mitteln bekämpfen, das ist überhaupt keine Frage. Aber so wie es in dieser Reportage gemacht wurde, ist das eher, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und es ist vor allem auch einfach unseriös. Also wie gesagt, WDR hat ja reagiert und hat gesagt, den Vorwurf, in einer Passage des Films antisemitische Ressentiments zu schüren, weisen wir zurück. Ja. Ja, immer wieder wird ja in den Nachrichten von ARD und ZDF die These verbreitet, Russland stecke hinter diesen ganzen Hacker-Attacken der letzten Monate. Ich habe das ja im letzten Sendung auch in einem Beitrag nochmal dargelegt, wo es ja um diesen Telekom-Angriff ging, wo dann groß gesagt wurde, Russland, Russland, Russland. Und dann im Februar wurde dann plötzlich aufgeklärt, aber nicht, eben nicht in ARD und ZDF, dass es sich um einen britischen Hacker gehandelt hat. Und ich meine, selbst wenn der Hacker, ein Hacker aus Russland käme, ist das ja auch noch kein Hinweis darauf, dass auch die Regierung dahinter steckt. Das sollte man ja auch nochmal mitbedenken. Aber nicht mal das war ja der Fall. Also, kurzum gesagt, das Ganze ist ja eine reine Stocherei im Nebel nach wie vor, ohne konkrete Beweise. Und in den ARD-Tagesthemen von Dienstag ist denn schon wieder eine solche Vermutung als eine Art Tatsache hingestellt worden. Und auch hier hat man sich wieder besonders seriöse Kronzeugen herangeholt.
Die Ukraine sei ein Testgebiet für Russlands Attacken auf den Westen, sagen ukrainische Hacker. Einst bildeten sie mit ihren russischen Kollegen eine mächtige Cybergang. Jetzt kämpfen sie gegeneinander. Sie beobachten schon lange, wie Russlands Geheimdienste kriminelle Hacker nutzen. Den Kriminellen wird von oben grünes Licht gegeben, Geld zu verdienen. Nehmen Sie den Hack der US-Demokraten. Die Demokratische Partei war nicht das erste Ziel, sondern eher das zweite Ziel. Wir haben gesehen, dass die gleichen Jungs zuvor auf PayPal und die Bank of America zielten. Nur durch jahrelange Spurensuche kann die Identität der Täter bestimmt werden. Von aktuell 17.000 Hackergruppen können die FireEye-Experten nur 30 bis 50 Gruppen sicher zuordnen.
Aha, das ist doch mal eine konkrete Aussage. Ja, da frage ich mich aber schon, wie denn diese Hacker und überhaupt die Nachrichten zu solchen Thesen kommen, wenn man bei dem ganz großen Teil der Hacker bis heute nicht weiß, wo die überhaupt herstammen. Da haben wir es doch, ne? Ich habe mich schon gefragt, was macht eigentlich Jason Voorhees? Jetzt weiß ich's. Wir haben es gerade gesehen. Ja, bis heute ist auch übrigens nicht geklärt, wer hinter dem Hackerangriff auf die Demokratische Partei in den USA stammte. Das ist ja eben kurz im Beitrag auch da gesagt worden. Auch das ist bis heute nicht bewiesen, dass da russische Hacker dahinter standen. Ja, Rassismus, Hetze gegen andere, das erleben wir oft auf allen Ebenen. Die harmloseste Ebene ist sicherlich, wenn eine ältere Dame von fast 80 Jahren in geradezu naiver Art und Weise eine Äußerung tut, die Schwarze ja pauschal zu Dieben macht. Und das Ganze wird nur noch deutlich gesteigert, wenn die Moderatorin, die dieses Interview führt, auch noch schwarz ist.
Ich komme vom Schiff von Südafrika, Cape Town, war all die Welt in Ordnung. Dann 3 Wochen auf dem Schiff, mit Polen komme an, Wetter schlecht, Mundwinkel, alles schön gepflastert, alles sauber und ordentlich, toll. Aber die Menschen, nee. Irgendwie, ja, sonst schwierig war in Argentinien, wenn man nicht Spanisch spricht. Das ist ganz schwer, da kann keiner Englisch. Die anderen Länder, Chile und so, die sind sehr europäisch. Und ich war erstaunt in Südafrika, also in Cape Town, sprechen alle Englisch. Und es ist Europa, das KDW ist ein Dreck dagegen. So sind die Kaufhäuser, alles haben die, alles und alles billiger. Und die Natur natürlich, so was Schönes. Also da könnte man dem, aber wie überall gibt es Nachteile, die klauen. Die Schwarzen sind nur, wenn sie eine Jacke, eine olle Jacke im Auto liegen lassen, klauen sie die. Die klauen alles. Also meine Kette haben sie geklaut, die Scheiben eingeschlagen, das Navi rausgeschlagen, das ganze Auto ausgeräumt, die Tasche geklaut. Also alles, das ist die Schwierigkeit dort. Und gut, die ist halt Mischlinge ein ärmeres Land, ne? Sind gut.
Sie wollte gerade mit den Mischlingen anfangen. Das hätte ich gerne noch gehört, was sie da sagen wollte. Schade, fast schon, ja. Ja, also natürlich eine Äußerung, die in der Art und Weise natürlich nicht zu tolerieren ist. Das ist natürlich Diskriminierung. Aber ich glaube, Heidi Hetzer, die ja eine Unternehmerin ist und Rallye-Fahrerin ist und so eine Abenteuerfrau, die die ganze Welt umreist hat, ich glaube nicht, dass sie das wirklich rassistisch gemeint hat. Ich glaube, das ist einfach eine andere Generation, die einfach in dieser Art und Weise da unbedarfter über solche Dinge spricht, ohne sich da groß drüber Gedanken zu machen. Sie hat sich übrigens auch mittlerweile entschuldigt und klargestellt, dass es ihr natürlich in keinster Weise darum ging, hier irgendwie eine rassistische Äußerung zu tätigen. Wussten Sie übrigens schon, dass ARD und ZDF kostenlos sind? Ja, das ist mir jetzt auch neu, ne? Zumindest ist es in der ZDF-Sendung Wieso so gesagt worden. Es ging um die Umstellung auf DVB-T2, das digitale Antennenfernsehen.
Ende März wird DVB-T bei ihm abgeschaltet, erfährt er aus dem Videotext. Für den Nachfolger DVB-T2 muss er einiges umstellen, sonst bleibt der Bildschirm schwarz.
DVB-T ist für uns total praktisch. Ich habe eine kleine Antenne da stehen, empfange alle Programme, die ich gern sehen möchte und das ist total bequem. Und jetzt mit DVB-T2 stelle ich mir das so vor, ich hole mir einen kleinen Receiver und kann weitermachen wie bisher. Kann die Kabel nutzen, kann den Fernseher nutzen, habe fast keine Umstellung.
Doch ganz so einfach ist es nicht. Es gibt einiges zu beachten. DVB-T2 hat Vorteile. Die Bildqualität ist besser, hochauflösend, HD. Und es gibt mehr Sender als bisher. Die öffentlich-rechtlichen wie ARD und ZDF kosten nichts extra. Für die privaten wie RTL und Sat1 ist dagegen nach einer Testphase eine Jahresgebühr fällig. 69 Euro.
Moment. Also ARD und ZDF kosten im Jahr 210 Euro. Wollen wir nicht vergessen, ne? Und die muss jeder bezahlen. Bei den Privaten, hat man ja gesehen, habe ich zumindest noch die Wahl, ob ich es sehen möchte oder ob ich es nicht sehen möchte und dafür zahlen möchte. Das nur noch mal klargestellt. Ja, man weiß ja auch jeder. Ja, ich bin ja immer wieder erstaunt, dass ausgerechnet die größten, na, ich sag mal so Säue im deutschen Fernsehen, denn sich oft als gläubige Menschen gern darstellen. Oh, das Gute im Menschen und so weiter und die 10 Gebote und so. Ich habe ja in den letzten Jahren immer wieder mal Beispiele gezeigt, auch damals so einige von diesen Call-In-Betrügern und so weiter. Und dann aber, als es um Gott ging, hohoho. Ja, nun bin ich wieder erstaunt, wer in diesem Jahr der offizielle Botschafter für das Reformationsjubiläum der evangelischen Kirche ist.
Mit Blick auf das Chaos in der Welt bedeutet Reformation für mich, nie zurückzublicken, sondern immer nach dem Blick nach vorne zu richten, Dinge zu hinterfragen. Und egal wie klar die Sachen auf den ersten Blick vielleicht sein mögen, sich nie damit zufrieden geben, sondern immer nach der besten und ja, hoffentlich nach der richtigen Lösung zu suchen.
Ja, dann fangen wir damit an. In deiner eigenen Sendung, würde ich mal sagen, ne? Christopher Posch, ja. Ja, das Ganze geht noch weiter mit einem Interview, das er auf der Seite evangelisch.de gegeben hat. Und die Einleitung ist schon mal sehr schön. Die kann man hier sehen. Die evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation und der Anwalt und RTL-Moderator Christopher Posch feiert mit, weil er Menschen schätzt, die wie Martin Luther Haltung zeigen, die sich und die Welt hinterfragen. So. Der müsste mich ja auch toll finden, so oft wie ich seine Sendung hinterfragt habe, oder? Ja, und es geht dann noch weiter in dem Interview. Also das beginnt dann. Herr Posch, die evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation. Warum feiern Sie mit? Sie schreibt man groß, aber ist egal. Christopher Posch. Vor 500 Jahren hat Martin Luther eine Lawine losgetreten, indem er die Kirche seiner Zeit hinterfragt hat. Das hat zu dramatischen gesellschaftlichen Umbrüchen geführt. So riesengroße Sprünge sind heute nicht mehr nötig, aber es bleibt wichtig, dass wir die Welt hinterfragen. Wie oft wird uns erklärt, so war das immer schon, so müssen wir das lassen, daran darf sich nichts ändern. Das ist nicht gut. Wenn man im Kleinen nicht anfängt mit den Hinterfragen, dann werden die Probleme regelmäßig wesentlich größer. Wenn ich Nachrichten sehe, denke ich oft, an dieser Stelle würde Reformation gut tun. Jetzt kommt das Beste. Dann würde ich den Menschen am liebsten das Brett vorm Kopf wegnehmen, ihnen sagen, lasst euch doch nicht immer das vorsetzen, was euch die da oben, rechts oder links einflüstern, sondern traut euch selbst zu denken, so wie Luther das getan hat. Also RTL-Zuschauern zu sagen, sie sollen doch bitte selber denken, das ist schon eine Herausforderung. Ne? Das ist so, als wenn man einem hungrigen Löwen sagen würde, er soll doch bitte sich nur noch von Pflanzen ernähren in Zukunft. Ja? Und es geht noch weiter und die Frage allein ist schon toll. Sie setzen sich vor der Kamera und vor Gericht für Menschen ein. Steckt da ein Luther in Ihnen? Posch, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich mag es, mich zu reiben. Dinge zu hinterfragen und für Überzeugung zu kämpfen, das gehört zu meiner Arbeit als Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Ich kann aber auch andere Meinungen stehen lassen und lasse mich gerne überzeugen. So wie ich es schätze, wenn Menschen sich selbst hinterfragen. Als Strafverteidiger erlebe ich stattdessen oft, wie mit dem Finger auf andere gezeigt wird. Vor Gericht würde es dem einen oder anderen manchmal gut tun, sich selbst zu hinterfragen. Kann mir das auch passieren? Wenn ja, wie würde ich denn reagieren? Wie würde ich erwarten, dass mit mir umgegangen wird? Dann würden wir oftmals gnädiger zueinander sein, würden einander eher vergeben. Ach, der Gute. Ja, und dann kommt die erste Frage, die man überhaupt stellen kann. Nehmen wir an, Luther würde heute eine Sendung bei RTL machen. Welche wäre das? Posch. Luther müsste seine Talente an einer One-Man-Show ausspielen. Er könnte die Menschen im übertragenen Sinne aufklären. Wie viele Menschen gibt es heute, die Dinge unhinterfragt übernehmen? Wir haben neue Parteien, die versuchen, den Menschen Flöhe ins Ohr zu setzen und immer nach den einfachen Lösungen suchen. Wir haben so viele Verschwörungstheoretiker. Luther wäre eine glaubhafte, weil unabhängige Instanz, die dem aus tiefster Überzeugung entgegenwirkt. Er würde wohl auch versuchen, uns den Wert der Freiheit nahezubringen. Also ich vermute, Luther würde erstmal 99 neue Thesen verfassen und sie an die Tür von RTL nageln. Das wäre, glaube ich, das allererste. Ja, wir beenden dieses kurz kommentiert mit einem herrlichen Ausschnitt aus BBC News. Den haben Sie wahrscheinlich schon gesehen, der ist ja schon bereits durchs Internet gegangen. Aber er ist so schön, das muss man auch unbedingt nochmal zeigen, auch für die, die es noch nicht gesehen haben. Denn Regel Nummer 1 lautet, wenn man sich zu Hause von einem Nachrichtensender interviewen lässt, dann sollte man, wenn man kleine Kinder hat, diese auf jeden Fall gut wegsperren.
Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals?
And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change?
I would be surprised if they do. Pardon me.
That's right, pardon me.
My apologies.
What is this going to mean for the region?
My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year.
Ja, wunderbar. So, Sendung mit Pranks. Früher hat man einfach Streiche dazu gesagt. Das sind immer so diese neumodischen Begriffe. Die sind ja im Moment sehr in. Im Internet wird das rauf und runter gemacht und auch im Fernsehen natürlich. Und in diese Kategorie gehört auch die Sendung Ich liebe einen Promi auf RTL 2. Die Sendung hat durchaus auch unterhaltsame Momente. Ich will das gar nicht nur schlecht machen, das werden Sie gleich im Beitrag sehen. Aber es hängt schon sehr stark davon ab, wer die jeweils der Promi ist, um den es geht.
Oh, wir haben eine kleine Informationslücke. Hier kurz die wichtigen Überflüssigkeiten unseres heutigen Promis.
Mein Name ist Julian F.M. Stöckel. Ich bin Schauspieler, Designer, Paradiesvogel.
Und damit haben wir schon mal das erste Problem bei dieser Sendung. Denn dieses Format heißt ja schließlich Ich liebe einen Promi. Und was bekomme ich hier zu sehen? Eine abgehalfterte Mülltruller, die vermutlich nicht mal in die Dorfdisco um die Ecke Zugang erhält. Ach, Herr Jemini, was wird uns hier schon wieder kredenzt? Nun ja, Sie erinnern sich vielleicht an das herrliche Format mit Christian Ulmen, Mein neuer Freund, wo mit versteckter Kamera eine Kandidatin dabei gefilmt wurde, wie sie den verkleideten Ulmen als ihren neuen Freund vorstellt und ihr Umfeld damit schockiert. Das war damals eine lustige und geistreiche Sendung. Aber nun subtrahieren Sie mal jeglichen Anspruch, jegliches Talent, jegliche Kreativität. Übrig bleibt dann diese peinliche, asoziale Sendung hier. Ich liebe einen Promi. Es geht also darum, dass der Kandidat 2 Tage lang die Fassade aufrechterhalten muss, inklusive aller Peinlichkeiten. Und dann gibt's den Gewinn von 10.000 Euro. In der ersten Folge ist es Julian F.M. Stöckel, der als Köder fungiert. Das Ganze ist aber recht öde. Was nicht nur an Stöckel liegt, sondern an allen. Der Kandidat, der eigentlich hetero ist, ist so unterhaltsam wie ein Kilo Leberwurst. Und auch seine Freunde und Verwandten können nichts weiter als irgendwie dumm aus der Wäsche gucken und Verständnis haben.
Reden wir nicht mehr. Sag mal so. Jetzt können wir reden.
Du verarschst mich.
Weshalb? Das ist passiert. Was soll ich dir sagen?
Alter. Ich kenne dich seit meinem Fachabi. Willst du mich verarschen?
Es sind knappe 9, 10 Jahre. Ich weiß nicht.
Wir haben unser...
Perfekt, danke schön.
Kannst
du noch was sagen? Bis jetzt nicht, danke dir.
Alles gut, danke. Ich muss mal kurz.
Entspann dich.
Ich bin doch entspannt. Du weißt, ich liebe alle Menschen, solange sie gut sind und Gutes tun in ihrem Leben.
Er ist gut und er tut Gutes. Was meinst du, warum ich den...
Ja, aber du sollst uns ja kennenlernen. Du sollst ja wissen, wie das jetzt ist mit uns und so weiter.
Setz dich erst mal hin.
Das ist doch wichtig.
Ich nehme hier Platz.
Okay.
Warum willst du dich nicht zu uns setzen?
Ich möchte mir das jetzt erstmal anschauen, was hier los ist.
Ach, Deborah, hast du damit so ein Problem?
Ja, das ist einfach Schwachsinn. Als ob der Christian auf einmal schwul wird.
Aber dafür kann man nichts. Das ist ja keine Krankheit. Das entsteht eben so.
Ja, natürlich, aber das passt einfach nicht zu ihm.
Ja, so geht das irgendwie die ganze Zeit. Perplexe Gesichter, dann wieder Sätze wie, das passt irgendwie nicht zu ihm und ein wenig Unsicherheit. Aber soll das jetzt irgendwie gelungene Abendunterhaltung sein? Ich meine, da bietet ja das biedere Verstehen Sie Spaß deutlich mehr Fun. Na, aber Christians Eltern werden doch jetzt wohl spätestens austicken, wenn sie von der vermeintlichen Homosexualität ihres Sohnes hören.
Habt ihr was gegen Schwule?
Nein. Aber es passt gar nicht zum Christian. Das, aber okay.
Aber habt ihr nie was gemerkt?
Von Christian?
Ganz ehrlich?
Ja, klar.
Christian, du wolltest, dass ich hier dabei bin?
Du musst hier dabei sein, du gehörst
dazu. Darf ich sagen, was ich denke?
Du darfst alles machen.
Also, der Christian, wenn ich den beschreiben muss, das ist ein ganz lieber Kerl. Aber für mich ist der Christian ein absoluter Weiberheld.
Das war er ja auch.
Die Zeiten sind vorbei.
Die Zeiten sind vorbei.
Also, ich hab damit kein Problem.
Ja gut, Sowas kann passieren.
Ich gehe jetzt mal kurz auf Toilette, entschuldige mich kurz.
Das ist nicht die Reaktion, mit der wir gerechnet hätten. Aber gut, wenn man so entspannte Eltern hat.
Aber wir zeigen es trotzdem mal, denn wir haben es ja nun mal schon gedreht. Dann müssen wir es auch ausstrahlen. Nun ja, da fragt man sich wirklich, wo ist denn bitte der Sinn einer solchen Verladesendung, wenn der gesamte Freundes- und Familienkreis im Grunde völlig entspannt reagiert? Mit ein bisschen Recherche hätte man vielleicht lieber einen Kandidaten suchen sollen, dessen Eltern zum Beispiel gläubige Moslems sind. Da wäre die Reaktion dann vielleicht anders ausgefallen. Zum Beispiel so.
Allah, okay, Allah, Allah, aber was ist das? Lass bitte, aber, okay, stopp.
Entschuldigung. Sorry.
So was will der Kunde doch sehen und nicht so einen schlaffen Scheiß, den uns RTL 2 hier präsentiert. Dazu kommt ja auch noch, dass Julian Stilos wirklich alles aus der Klischee-Schublade herausholt, was drin ist.
Okay, warte. Bist du bereit?
Ja!
Aber das ist doch... Nein, Christian... Christian, willst du mich verarschen?
Nein, du willst mich verarschen.
Christian,
wie macht man
du
das?
Läufst wie ein Bauer. Soll ich dir mal vormachen, wie du gelaufen bist? Ich mach dir das mal vor. Du bist wie ein Dorozell-Männchen gelaufen.
Ich liebe
Fühl dich doch mal so ein bisschen, sei doch mal ein bisschen so. Das muss so ein bisschen, das muss so, so. Spiel doch mal so ein bisschen mit deinem Körper. So. Guck, hör die Musik.
Insgeheim. Jedes Mädchen aus dem Ruhrgebiet auf Matschen.
Charmeur, Weiberheld, Kiez, Zuhälter, Ugly Model, Boxchampion, Verbrecher und irgendwie auch noch Schauspieler.
Claudia ist eine unheimlich schöne Frau. Sie ist wahnsinnig jung, sie ist blond, ich stehe auf Blondinen. Sie ist nicht auf Kopf gefallen, sie ist ehrlich, sie ist höchst erotisch. Sie riecht gut, sie ist nicht verbraucht, sie ist keine Fickmatratze von Sylt. Also genauso Sachen auf dich stehen.
In der zweiten Folge ist es dann Filmrüpel Claude-Oliver Rudolph, der als angeblicher neuer Freund einer verschüchterten Blondine agiert. Nun ja, ich gebe zu, dass dies sogar unterhaltsame Momente hat. Denn im Gegensatz zu Tuntenstöckel ist der Claude ja tatsächlich ein widerlicher Macho und spielt seine Rolle sehr authentisch.
Also wir haben eine totale sexuelle Befreiung erlebt und da bin ich auch total dankbar. Also das ist eine Geschichte, die man einmal im Leben erlebt und sonst nie wieder.
Tja, super, wenn das so läuft.
Ja, das ist schon was Besonderes, ne?
Das ist schon was ganz Besonderes.
Deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich heute Abend hier so ein bisschen in einem angemessenen Rahmen auch vorstelle.
Was ist los eigentlich? Du hast ja einen Führerschein gemacht. Im Zoo oder was? Bist du eigentlich bekloppt oder was? Wieso fährst du denn eigentlich nicht normal, hä?
Ja, geht's
was ist eigentlich mit dir los? Bist du bescheuert? Mann! Hier, guck mal hier rein. Eine Loserfresse, verstehst du? Und hier, guck mal hier rein. Meinst du, ich bin nur Arsch? Mann! Du fliegst in einer Dreckkarre.
Hey. Aber geht's noch?
Hau bloß ab, du!
Alles gut. Wir fahren jetzt an.
Doch wohl nicht.
Wir fahren jetzt einfach nur schnell vorbei.
Während Christian aus Folge 1 die 48 Stunden durchhält, schafft es Claudia hingegen nicht. Sie beendet das peinliche Drama lieber vorzeitig und verzichtet auf die Kohle. Vielleicht hat sie auch gemerkt, dass das für RTL 2 ist und sich im Nachhinein geschämt, man weiß es nicht. Insofern... Die Grundidee der Sendung ist gar nicht mal so schlecht und viel besser als vieles andere, was auf diesem Schrottsender läuft. Aber beim nächsten Mal bitte deutlich mehr Härte und Anarchie.
Klar wäre das ein netter Gewinn gewesen, ist es glaube ich für jeden. Aber mir war es das einfach nicht mehr wert.
So. Ja, ich habe noch mitzuteilen, am Samstagabend, morgen Abend, habe ich ja schon mal angekündigt, haben wir hier wieder Massengeschmack interaktiv um 18 Uhr. Da kann man wohl sowohl von zu Hause aus mitmachen, als auch hier im Studio. Und danach haben wir unsere PaschTV-Folge-Aufzeichnung Die Werwölfe von Düsterwald, wo wir auch jede Menge Leute brauchen,
Also insofern gerne vorbeikommen. Geht natürlich jetzt nur für die Zuschauer, die es jetzt noch rechtzeitig gesehen haben, weil das ist dann ja schon morgen Abend von heute aus gesehen, vom Freitag. Und am Sonntag, 26. März, starten wir natürlich unseren Comic-Talk mit Hella von Sinnen. Wie gesagt, um 18 und um 20 Uhr zeichnen wir jeweils eine Folge auf. Diese beiden Folgen werden dann auch am 5. April veröffentlicht. Eine frei für alle, eine nur für Abonnenten. Und es gibt noch, wie gesagt, Karten für diese Veranstaltung. Das kostet in dem Fall Eintritt. 5 Euro für eine Sendung, 9 Euro für beide Sendungen. Und da würden wir uns freuen, wenn Sie dabei sind, damit das Studio hier richtig voll ist und wir eine richtig gute Stimmung auch dann haben. Und ja, das also am 26. März, am Sonntag. Ansonsten sehen wir uns wieder in 3 Wochen. Es gibt wieder mal 5 Freitage in diesem Monat. Nämlich am Freitag, den 7. April mit der 203. Folge. Und bis dahin gilt... So ist das. Tschüss.